Meine Fresse, was für ein beschissenes Auto, auf gut Deutsch gesagt. Das Auto sieht furchtbar aus, finde ich persönlich.
Übermorgen. Wie Technik unser Morgen verändert.
Rollt den roten Teppich aus. Heute wird's bei uns ziemlich glamourös, denn wir verleihen die ersten übermorgen E-Auto-Oscars. Und nee, es geht nicht einfach nur darum, welches Auto irgendwie am schnellsten von A nach B kommt, den stärksten Motor hat. Wir klären die ganz wichtigen Fragen. Wir wollen wissen, welches E-Auto hat die Branche komplett verändert? Welches hat die größte Reichweite? Was ist eine absolute Ladelegende? Welche Trends nerven vielleicht inzwischen einfach nur noch? Und bei welchem Auto ist die Zukunft denn wirklich schon angekommen? Und dafür habe ich mir natürlich Unterstützung geholt. Mit dabei ist unser Mobilitätsexperte, auch für E-Autos, Hajo Lücke. Schön, dass du da bist.
Schönen guten Morgen, Jona. Schön, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, ich hoffe, du hast alle deine Dankesreden vorbereitet, wenn wir die Oscars hier verteilen.
Ich bin guter Dinge. Ich habe mich selten für einen Podcast so intensiv vorbereitet wie für den heute hier. Also es gab viel zu recherchieren.
Du bist ja auch schon wirklich alles gefahren, was irgendwie vier Räder hat. Deswegen gehen wir mal rein in die Kategorien. Wir haben unter anderem zu vergeben das beste E-Auto. Wir haben zu vergeben, wir sind vielleicht so ein bisschen als Blender in der Branche unterwegs. Was sind so die Game Changer? Wir gucken mal rein. Hier sind die übermorgen E-Auto-Oscars. Die erste Kategorie. Ich habe es genannt, der Okay, jetzt wird's ernst Award. Das ist auch schon ein bisschen der Zungenbrecher. Das E-Auto, bei dem, glaube ich, auch irgendwie vielleicht die Verbrennerfans so ein bisschen schwach werden. Also gab es ein E-Auto für dich einen Moment, wo du dachtest, okay, damit ist die Elektromobilität total im Mainstream angekommen?
Gab es definitiv. Und ich wette, dass viele von unseren Zuhörern gerade auch wissen, wovon ich spreche, wenn ich den Hyundai Ioniq 5 nenne. Das ist dieses lustige Auto, das vorne und hinten dieses Pixel-Design hat. Und das hat mich von Anfang an unfassbar abgeholt, weil es was total Neues war, mit so einem Auto vorne und hinten mit so Pixel-Design durch die Gegend zu fahren. Und dazu gab es dann noch als einem der ersten E-Autos superschnelle Ladeleistung mit 800 Volt Technik. Das Auto war damals einfach auf eine vielfältige Art und Weise anders und hat von Anfang an für totale Begeisterung bei mir gesorgt.
Ist das so ein Modell, das Menschen auch überzeugt, die wirklich überhaupt gar keinen Bock auf E-Mobilität haben?
Ja, tatsächlich. Also es gibt halt viele E-Autos da draußen, die sind von Grund auf in der Technik, die sie bieten, total passabel, kann man gut mitfahren, machen Spaß. Aber wenn du halt in einem Auto sitzt, dann muss man natürlich auch sagen, ein paar tausend Euro mehr kostet als ein Einsteiger-E-Auto, dann merkt man schon Unterschiede. Und gerade bei so einem Auto wie dem Ioniq 5 von Hyundai, und das ist halt nur ein Beispiel, wenn du damit losfährst, das holt einen schon wirklich ab. Da macht es richtig Spaß mitzufahren.
Was machen die anders?
Naja, also grundsätzlich muss man natürlich erstmal sagen, dass das Fahrgefühl ein völlig anderes ist. Wenn man einen Verbrenner gewohnt ist, da vibriert sehr viel in dem Auto. Das gibt es bei einem Elektroauto nicht, weil eben entsprechend der Motor nicht vibriert. Das ist einfach ein Bauteil, das ist in dem Auto drin und man spürt es einfach nicht. Und das Drehmoment ist sofort da. Du hast, wenn du aufs Gaspedal trittst, sofort das Drehmoment da und kannst beschleunigen. Ich hatte den, kann ich vielleicht als Anekdote an dieser Stelle erzählen, den Nachteil in diesem Zusammenhang, dass ich kürzlich einen Tesla als Testwagen hatte und dann im Kamener Kreuz unterwegs war, einen LKW überholen wollte und von hinten kam noch einer und dann bin ich ordentlich aufs Gas gegangen und in dem Moment, bing, ging der Blitzer an und im Nachhinein muss ich jetzt, ich glaube, 125 Euro, glaube ich, bezahlen, habe einen Punkt das erste Mal in meinem Leben bekommen.
Und aber ein schönes Erinnerungsfoto.
Und ein schönes Erinnerungsfoto, genau. Und einen Stein im Brett bei der Tesla-Pressestelle, hurra. Also das kann halt auch Nachteile haben, wenn du aufs Gaspedal trittst, aber im Großen und Ganzen ist es einfach ein ganz, ganz tolles Fahrgefühl, was du in diesen Elektroautos hast.
Hey, das ist doch mal der harmonischste Einstieg in unsere Oscar-Podcast-Folge. Vergeben wir doch mal den Award für die meisten Kilometer in der Kategorie Reichweiten-Royalty. Welches Auto fährt am längsten, bis die Batterieanzeige dann irgendwann bei Null ankommt? Also was schafft das beste E-Auto?
Wir müssen ja immer ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja die WLTP-Angaben, die sind ja Normwerte, die aus dem Labor kommen, die liegen irgendwo bei knapp 1000 Kilometern, ist glaube ich im Moment das Höchste, was man erreichen kann. Aber das ist so ein Gemischtwarenladen, sage ich immer. Da wird halt Stadtverkehr mit reingerechnet, Autobahn mit reingerechnet, Landstraße mit reingerechnet und dann kommt irgendwie so ein Mix raus und dann kommt das Auto irgendwie 1000 Kilometer weit. De facto ist es aber deutlich weniger. Also wenn ich jetzt auf die Langstrecke gehe und mit einem Auto auf der Autobahn unterwegs bin, dann ist es bei den E-Autos wirklich so, die meisten kommen irgendwie so bei 300, sagen wir mal bis 450 Kilometer raus. Jetzt werden die Akkus langsam größer und die Akkutechnologie schreitet natürlich auch voran. Da merkst du dann bei Einzelnen, es geht auch mehr, wir bewegen uns dann schon so langsam Richtung 500 Kilometer. Aber viel mehr ist es nicht. Und wenn du mich dann nach konkreten Modellen fragst, welche sind cool? Ich hatte total viel Spaß mit dem VW ID.7. Der hat in der Limousinen-Variante eine sehr stromlinienförmiges Design. So ist richtig. Und da bin ich sehr weit mitgekommen. Und es waren knapp 600 Kilometer am Ende. Es gibt jetzt tatsächlich auch E-Autos, die neu vorgestellt werden oder wurden. Der Mercedes EQS zum Beispiel, die schaffen auch noch ein bisschen mehr. Aber die kosten dann halt auch schweineviel. Wenn wir zum Beispiel auch über den amerikanischen Hersteller Lucid Motors sprechen, die werben auch mit extremer Reichweite, aber dann bist du auch ganz schnell in einem sechsstelligen Euro-Bereich. Und das ist dann halt für Otto-Normalverbraucher auch so ohne weiteres nicht zu finanzieren.
Mhm, ja, absolut. Eigentlich auch die perfekte Überleitung für die nächste Kategorie, bei der vielleicht dann auch nicht alle Hersteller so begeistert zu hören werden. Aber ich wollte den Award für den größten Blender irgendwie vergeben, für den größten Hype, irgendwie überhaupt. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Auto, was bei einer Messe irgendwo mal sich auf so einem Podest gedreht hat und dafür war es da. Gibt es so ein E-Auto oder vielleicht auch einen Hersteller, wo du sagst, okay, massiv gehypt, aber hey, so wirklich abgeliefert wurde nicht.
Ja, und da müssen wir gar nicht weit zurückblicken. Da wurde das erste Elektroauto von Ferrari vorgestellt. Der, wie hieß er denn, Ferrari Luce. Es wurde im Vorfeld extrem viel spekuliert. Wie sieht dieses Auto aus? Was kann es? Und dann kam die Pressemitteilung bei mir im Postfach an. Und ich dachte so, oh cool, jetzt wird's spannend. Und gucke mir das alles so an und denke, meine Fresse, was für ein beschissenes Auto, auf gut Deutsch gesagt. Das Auto sieht furchtbar aus, finde ich persönlich. Und wenn man sich so bei Reddit im Internet umguckt und verschiedene Kommentare von Usern im Internet liest, die gehen alle in die gleiche Richtung. Natürlich hat das Auto Leistung satt, ne? Aber das hat einfach überhaupt keine Ferrari-DNA mehr, wenn man sich das Design anguckt. Das sieht aus wie so ein Smartphone, wenn man es von oben betrachtet, sieht es aus wie so ein rundgelutschtes Smartphone, ohne Ecken und Kanten. Und nee, also sorry Ferrari, da habt ihr echt ins Klo gegriffen, wenn er mich fragt. Das ist echt nicht gut.
Oh Gott, wenn wirklich gar nichts funktioniert, weder das, was im Auto ist, noch von außen. Gibt es ein Auto, wo du dachtest, okay, das sieht von außen cool aus, aber war von innen wirklich, hat es niemand gebraucht?
Boah, von innen? Also was man natürlich sagen muss, grundsätzlich sind die Hersteller, auch wenn wir uns in niedrigen Preisklassen bewegen, stark darauf aus, Autos zu bauen, die so ein bisschen das Smartphone-Feeling, was man hat, in das Auto zu bringen. Wir haben ja inzwischen eigentlich in allen Preisklassen, selbst wenn ich in einem Dacia Spring für, ich weiß gar nicht, was er kostet, 12.000 Euro oder was inzwischen, unterwegs bin, habe ich trotzdem einen Touchscreen, den ich mit meinen Fingern bediene und das erinnert mich alles total stark an das, was ich tagtäglich mit meinem Smartphone oder Tablet mache. Deswegen ist so dieses Erlebnis, dass man irgendwo einsteigt und denkt, boah, das ist aber alles total furchtbar billig und macht überhaupt gar keinen Spaß hier. Das ist eigentlich weg. Das gibt's in einem Auto so eigentlich nicht mehr. Wo man aber ganz klar Unterschiede sieht, ist in der Verarbeitung. Also je mehr du in die höheren Preisklassen gehst, desto stärker siehst du natürlich, dass da nicht nur spröde Kunststoffoberflächen drin sind, dann kommt teilweise Holz zum Einsatz, dann kommen teilweise Alcantara zum Einsatz. Da gibt es massive Unterschiede. Ne? Also wenn du mehr Geld ausgeben kannst und willst, dann findest du bei der Innenausstattung deutliche Unterschiede bei der Qualität.
Okay, dann haben wir das notiert und wir gehen mal zu der Kategorie komplett 180 Grad gewendet, von der, die wir eben hatten. Also wir gucken mal, gibt es auf der anderen Seite Autos, über die ein bisschen zu wenig gesprochen wird. Und zwar in unserem unterschätzten E-Auto-Award. Gibt es ein Modell, deiner Meinung nach, das zu wenig Aufmerksamkeit bekommt?
Ja, da musste ich natürlich so ein bisschen in mich gehen. Was bin ich in den letzten Monaten denn so gefahren? Und welches Auto hat mich am meisten überrascht? Und dann bin ich so ein bisschen meine Testberichte durchgegangen, die Liste. Und bin dann beim Leapmotor B10 hängen geblieben. Jetzt wird der eine oder andere wahrscheinlich denken, bitte wer? Leapmotor? Ja. Wer ist das? Wundert mich überhaupt nicht. Das ist noch ein relativ neuer Hersteller, aus China auch, der aber im Stellantis-Konzern angesiedelt ist. Stellantis wird jetzt vielleicht dem einen oder anderen auch nicht viel sagen. Das ist die Muttergesellschaft von Opel, Peugeot, Fiat und wen es da alles noch in diesem Konzern gibt. Also viele große Volumenmarken sind bei Stellantis unter einem Dach gebündelt und da gehört jetzt eben auch Leapmotor dazu. Und die haben mit dem B10 finde ich, sowas wie einen kleinen Geheimtipp, denn der bietet ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Da ist eine starke Ausstattung sogar mit einem Panoramaglasdach drin und das Ding kostet weniger als 30.000 Euro im Einstieg. Mit Rabatten natürlich dann noch entsprechend weniger. Wir haben im Moment die Möglichkeit, vom Start für ein E-Auto noch bis zu 6.000 Euro Prämie zu bekommen. Und dann gibt es sicherlich von den Herstellern, wenn man gut verhandelt, auch noch ein bisschen Rabatt. Dann bewegen wir uns halt relativ schnell in einem Preisrahmen zwischen 20.000 und 25.000 Euro für dieses Auto. Und der Leapmotor B10, also Leute, guckt euch den auf jeden Fall mal bei einem Händler an, wenn ihr gerade auf der Suche nach einem E-Auto seid. Ihr werdet da echt viel Auto entdecken für einen vergleichsweise niedrigen Preis.
Ich verlinke euch auf jeden Fall den Testbericht in den Shownotes. Also wenn ihr euch da reinklicken wollt, schaut nach der Folge mal dort unten rein. Wer auch viel Aufmerksamkeit bekommen sollte, ist das Auto, das beim Laden so schnell ist wie kein anderes in unserer Kategorie die Ladelegende des Jahres. Gibt es ein Auto, das eine besonders beeindruckende Ladeperformance hat? Also kein Stopp mit irgendwie Raststättenbummel und noch einem Nickerchen im Auto?
Wir müssen ja grundsätzlich erstmal unterscheiden. Also die grundsätzliche Unterscheidung ist, hat ein Auto eine 400-Volt-Plattform oder eine 800-Volt-Plattform? Wenn wir ein Auto mit einer 400-Volt-Plattform fahren, das ist grundsätzlich in den niedrigeren Preissegmenten der Fall, müssen wir damit leben, dass die Ladeperformance nicht überragend ist. Das dient einfach im Großen dem Schutz des Akkus und da stehen wir einfach dann, ich sag mal, zwischen 30 und 45 Minuten an der Schnellladesäule, um das Auto von 20% auf 80% zu bringen. Hat das Auto eine 800-Volt-Technik, das, was ich vorhin auch schon von dem Hyundai Ioniq 5 gesagt habe, dann geht es deutlich schneller. Und deutlich schneller meint, dass es auch schon mal durchaus sein kann, dass wir nur noch 10 bis 15 Minuten an der Ladesäule stehen, um das Auto von 10% auf 80% der Batteriekapazität zu bringen. Das macht dann natürlich Spaß. Also klar, jede Wartezeit ist irgendwo doof, aber wenn ich statt 45 Minuten nur 15 Minuten stehe, ist natürlich ein deutlicher Unterschied.
Die Toilettenpause passt.
Richtig, genau. Oder man holt sich mal eben kurz einen Kaffee und geht bei einem Schnellrestaurant seiner Wahl, wer auch immer das sein mag, einen Burger kaufen. Und das Auto ist quasi wieder voll. Das macht halt schon wirklich Laune. Und das hatten wir in der Vergangenheit primär bei den Elektroautos aus Asien. Und jetzt langsam fangen die deutschen Premium-Hersteller an, das auch in ihre Autos einzubauen. Wir haben die C-Klasse von Mercedes, wir haben den BMW iX3, den BMW i3. Das sind natürlich alles vergleichsweise teure Autos, klar. Aber die bringen jetzt auch die 800-Volt-Technik in den Massenmarkt. Und wenn man sich so die Testberichte von den Leuten durchschaut, die diese Autos schon fahren durften, bei mir ist das leider noch nicht der Fall gewesen, vielleicht kommt das in zeitnah noch. Aber wenn sich das alles so anschaut, die sind restlos begeistert. Also die sind von dem, was die deutschen Hersteller da jetzt langsam an den Start schieben, wirklich angetan. Und das macht Laune. Und wenn wir von deutschen Herstellern reden, dann müssen wir natürlich auch nochmal vielleicht nach China blicken. Das ist so ein bisschen fair. XPeng. Ich bin mit denen ja schon mal mit einem oder mit zwei E-Autos genau gesagt Richtung Nordkap unterwegs gewesen. Und auch die haben diese 800-Volt-Technik an Bord. Und das ist halt immer wieder cool. Ne? Du hast eine lange Strecke vor dir, möchtest möglichst schnell zu deinem Ziel kommen, keine Ahnung, bist 1000 Kilometer am Tag unterwegs und dann musst du dein Auto nur für 10 Minuten an die Ladesäule stellen, um dann weiterzukommen. Das ist schon wirklich gut. Das kann man wirklich so sagen.
Ist das 800 das neue 400 irgendwann mal oder?
Wir müssen mal gucken, in welche Richtung sich das jetzt alles so mit dem Fortschritt der Technologie bewegt. Wir werden ja zeitnah auch neue Batterietechnologien sehen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass diese 800-Volt-Technik nach und nach auch in der, ich sag mal, in der Mittelklasse ankommt. Ob es im Einsteigersegment auch dafür reicht, zeitnah, mache ich noch ein Fragezeichen dran, aber Mittelklasse definitiv ja.
Okay, dann gucken wir uns mal weitere Innovationen an, denn der E-Automarkt verändert sich unglaublich schnell. Wir gucken mal auf Innovationen, die so logisch sind, dass wir uns gefragt haben, warum gab es sie nicht eigentlich schon viel, viel früher? Die Kategorie, warum hat das vorher noch niemand gebaut? Also die cleverste Idee auf dem E-Automarkt. Welche Innovation ist für dich da so offensichtlich, dass man echt nicht glauben kann, dass das nicht schon längst der Standard ist und war?
Muss man natürlich auch wieder ein bisschen differenzieren. Ist natürlich alles auch wieder alles eine Frage der Technik, die in so einem E-Auto verbaut ist. Teilweise kannst du die nicht einfach so 1:1 auf einen Verbrenner übertragen. Aber was mir jedes Mal aufs Neue wirklich Spaß macht, wenn ich es in einem E-Auto nutzen kann, ist es das sogenannte One-Pedal-Driving. muss man sich so vorstellen, ich nutze das Gaspedal, um einerseits Gas zu geben. Wenn ich den Fuß aber von dem Pedal gebe oder nehme vielmehr, dann verzögert das Auto, weil ich die Rekuperation, also die Energierückgewinnung relativ hoch einstelle, so stark, dass ich quasi die Bremse nicht mehr betätigen muss. Ich rolle also beispielsweise mit 50 km/h durch die Stadt, nehme den Fuß vom Gas, weil eine Ampel kommt oder ein Stoppschild. Und mit ein bisschen Übung kriegt man es dann wirklich so hin, dass das Auto genau vor dem Stoppschild oder vor der Ampel hält, ohne dass man die Bremse treten muss. Das ist ein unfassbar komfortables Fahren und macht richtig, richtig viel Spaß. Und es spart halt noch Energie, weil durch diese Rekuperation Energie zurück in die Batterie eingespeist wird. Und es ist ein echt komfortables Fahren.
Gibt es bei dem Thema Innovation einen Hersteller, der gerade irgendwie generell die Nase vorne hat, der viel ausprobiert, wo du sagst, okay, von denen kommt immer wieder was, wenn da was kommt, dann ist es immer irgendwie neu?
Auch über diese Frage habe ich wirklich lange nachgedacht und das werden jetzt vielleicht einige Zuhörer nicht gerne hören. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass Tesla da sehr weit vorne mitspielt. Man kann ja über Tesla und Elon Musk denken, was man will. Aber was diese Autos gerade mit Blick auf die Software bieten, das ist echt State of the Art. Also da kommt nicht viel dran. Wenn du wirklich in einem Tesla sitzt und da auf dem Touchscreen und so weiter rumspielst oder mit der Sprachsteuerung arbeitest, das funktioniert alles wirklich richtig, richtig gut. Und da muss man einfach sagen, da machen die sowohl in Amerika als auch im Werk da in Grünheide bei Berlin, wo die Model Ys ja unter anderem gebaut werden, einen richtig guten Job. Und klar, XPeng macht das auch. Wenn ich jetzt ein anderes Beispiel nennen soll, die bauen auch tolle Autos, die dann wirklich ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, wo du nicht irgendwie gleich bei 80.000 Euro für ein Auto bist, wenn du es dir wirklich kaufen möchtest und eine richtig gute Ausstattung bekommst. Aber nichtsdestotrotz, ich finde einfach, das, was Tesla da veranstaltet, das ist schon richtig stark.
Ja, da kommen dann noch so Punkte dazu, dass dann neben der technischen Innovation ja auch so ein bisschen gesellschaftlich innovationsmäßig gedacht wird, zu sagen, so ist das dann vielleicht die Taximöglichkeit, dass mein Tesla irgendwie dann, wenn er da nur steht, gemietet werden kann und von selbst von A nach B fahren kann, ja, um andere zu transportieren. Also ist es
total. Und Tesla hat das auch in den Zulassungszahlen stark zu spüren bekommen. Also das, was Elon Musk da in der Vergangenheit öffentlich von sich gegeben hat, das war vielleicht aus seiner persönlichen Perspektive gar nicht so dramatisch. Aber es trifft halt nicht den Nerv, was wir alle da draußen dann entsprechend vielleicht auch denken. Also die Zulassungszahlen von Tesla waren teilweise richtig am Boot. Sie haben sich inzwischen wieder ein bisschen bekrabbelt, aber das wirkt noch nach. Also so öffentliche Äußerungen in nicht so ganz politisch sauberen Gefilden vom Konzernchef, das war nicht wirklich clever von Tesla.
Kommen wir mal nach cleveren Ideen zu dem absoluten Eskalationspotenzial in der nächsten Kategorie. Und zwar ist das der OMG Award. Also wir hatten jetzt gerade schon von dir so ein paar Erlebnisse, wo du gesagt hast, okay, das war genial, das war optisch super, das war in der Reichweite gut. Aber gab es tatsächlich das beeindruckendste Fahrerlebnis für dich? Also so ein E-Auto, was dich beim Fahren wirklich komplett weggehauen hat, was du nach dem Testen nicht zurückgeben wolltest?
Tatsächlich auch da muss ich nicht weit zurückblicken. Ich hatte vor 2 Wochen bei mir hier zu Hause den Polestar 4 stehen. Polestar ist ja, wenn man so will, eine Schwestermarke von Volvo. Und zwar die Performance-Marke von Volvo. Also wenn du ein Volvo als Elektroauto kaufst, den Volvo EX60 aktuell zum Beispiel, das ist das ganz neue Flaggschiff von denen, kommst du auf der Autobahn super mit zurecht, super komfortabel alles. Bei 180 ist aber Schluss. Also 180 km/h, dann sagt Volvo, nee, an dieser Stelle ist bitte das Ende der Fahnenstange erreicht. Wenn du mehr willst, dann geh zu Polestar. Weil Polestar aus dem Rennsport kommt, die können noch ein bisschen mehr. Und da bist du dann mit, keine Ahnung, aber witzigen 566 PS oder sowas unterwegs, kannst über 200 km/h fahren und fühlst dich in diesem Auto, als würdest du mit einem Porsche unterwegs sein. Und das hatte ich bei diesem Polestar tatsächlich, als ich den Vierer gefahren bin, mehrere Male, als ich auf der Autobahn gewesen bin. Ich bin eines Nachts zum Beispiel spät am Flughafen Münster-Osnabrück angekommen und dachte mir so, boah, ey, jetzt aber bloß schnell nach Hause fahren. Und dann bin ich so auf der Autobahn unterwegs gewesen und hatte im Kopf, ach nee, du musst ja noch den Autobahnverbrauch tracken. Und das mache ich dann immer so mit 130 km/h. Naja, und dann fahre ich da so mit 130 über diese gottverlassene leere Autobahn, überhole mal hier da 1-2 LKW und denke mir die ganze Zeit, ey, dieses Auto kann viel mehr, du musst schneller fahren. Und dann bin ich wirklich auf 140, 150 gegangen und ich hatte immer noch das Gefühl, ey, da geht viel, viel mehr bei diesem Auto. Das war Wahnsinn. Also da ist der Polestar 4 jetzt halt nur ein Beispiel. Egal, welchen Polestar du da nimmst, die können halt einfach von der Leistung verdammt viel. Und das hat mich echt total elektrisiert. Da muss man jetzt vielleicht auch sagen, das würde mir im Porsche oder im, was weiß ich, was für einen Sportwagen es da draußen gibt, genauso gehen.
Außer der E-Ferrari?
Da nicht, genau, wahrscheinlich nicht. Da hätte ich dann ein anderes Problem im Kopf, dass mir das von außen alles nicht gefällt. Aber grundsätzlich, das war schon wirklich besonders. Also besonders diese Allradversion von dem Polestar 4, das war stark, muss ich sagen.
Also jetzt habe ich auch Lust, da mal irgendwie zumindest so mitzufahren.
Probier es aus. Ja. Du kannst ja Testfahrten machen.
Mal gucken, ob das nächste Auto was für eine Testfahrt ist, weil ich glaube, alle, die in dem Bereich E-Auto mal ein Gespräch geführt haben und du sicherlich auch gefühlt jede Woche, kommt es zu der Frage, okay, was ist jetzt das perfekte E-Auto, das beste E-Auto auf dem Markt? Unser Award für das perfekte erste E-Auto. Vielleicht auch gerade zum Einstieg in die Elektromobilität. Gibt es da so ein Auto, was du empfehlen würdest für alle, die irgendwie umsteigen wollen? Das ist das Auto, was ihr euch unbedingt mal angucken müsst.
Ja, wichtigste Botschaft vorab. Geht nicht in den absolut niedrigsten Bereich, den euch der Markt bietet. Stichwort Dacia Spring zum Beispiel. Oder es gibt auch von Leap Motor, den habe ich ja vorhin ausführlich drüber erzählt, gibt es auch noch einen, der heißt meines Wissens Leap Motor T03. Das ist so ein ganz, ganz kleines, kompaktes Mini-Auto. Wenn ihr wirklich in die absolute Low-Budget-Schiene geht bei den Preisen für dieses Auto, dann ist es so, dass die Leistung, und damit meine ich sowohl die Leistung, die der Motor liefert, als auch die Leistung, die beim Aufladen des Akkus abgerufen werden kann, sehr gering ist. Da wird man Spaß mit haben, wenn man nur 50 Meter bis zum Supermarkt so ungefähr fahren muss oder vielleicht mal die Kinder vom Kindergarten abholt. Alles Weitere ist aber eher nicht so das, was man sich von einem Auto vielleicht verspricht, von einem E-Auto vielleicht verspricht. Jetzt reden wir hier gerade aber in einer Zeit, in der der Volkswagen-Konzern gesagt hat, okay, jetzt ist die Zeit reif, um Autos auch mal so ein bisschen für Einsteiger attraktiv zu machen. Und sie haben jetzt vor wenigen Wochen den VW ID Polo vorgestellt. Polo kennen wir alle, das ist die Einsteigerklasse von VW immer schon gewesen. Haben viele von uns wahrscheinlich auch in jungen Jahren mal mit Berührung gehabt, indem sie damit gefahren sind. Ich, meine Freundin hatte auch in VW Polo lange Zeit, bin da sehr viel mit durch die Gegend gefahren. Und neben dem VW ID Polo, der wirklich jetzt so in der Preisklasse um 25.000 Euro, meine ich, angeboten wird, gibt es zusätzlich den Cupra Raval, der steht auf der komplett gleichen Plattform. Das ist ein etwas sportlicher gehalteneres Auto, das dem Polo sonst aber total ähnlich ist, kommt aus dem gleichen Konzern. Cupra ist ja eine Schwestergesellschaft von, eine Schwestermarke von Volkswagen. Und darum wiederum daneben steht der Skoda Epiq. Das ist auch ein Kleinwagen von Skoda. Auch Skoda gehört ja zu Volkswagen. Und die kommen jetzt alle so in den nächsten Wochen in den Handel. Und da kann ich nur raten, guckt euch das mal an. Das ist wirklich, fragt die Händler, ob ihr damit mal durch die Gegend fahren dürft. Das ist wirklich dann schon E-Auto. Und E-Auto, das auch Spaß macht. Nicht nur vom Exterieur, wo man wirklich sagen kann, das sieht cool aus, sondern auch interieurmäßig, da werdet ihr echt viel Spaß haben. Auch wenn es sich nur um ein Auto im Kleinwagensegment handelt, unbedingt mal ausprobieren.
Was rätst du da, um eine Entscheidung zu treffen? Dass man auch vielleicht irgendwie Fehlervermeidung etc.?
Ich würde da gar nicht groß vergleichen. Ich würde einfach ganz locker hingehen und würde sagen, ich möchte gerne eine Probefahrt machen. Und dann einfach mal losfahren. Ja, einfach wirklich mal ein Gefühl dafür bekommen, wie fährt sich so ein Elektroauto einfach. Und dann könnt ihr wirklich, oder ist es allgemein möglich, wirklich, wenn man mit dem VW mal gefahren ist und vielleicht dann als nächstes zum Seat-Händler geht und dann zum Skoda-Händler, dann kann man relativ schnell selber vergleichen, was gefällt mir jetzt am besten. Man wird aber wahrscheinlich gar nicht viele große Unterschiede feststellen. Es ist wirklich so, dass sich in der E-Mobilität natürlich sehr viel um die Leistung dreht, weil dieses Drehmoment, was ich vorhin sagte, relativ schnell da ist. Man muss sich aber gar nicht irgendwie jetzt groß Gedanken machen, dass es da viele, viele Unterschiede gibt. einfach ausprobieren, würde ich sagen.
Wenn ihr euch da gerade mit der Frage beschäftigt, ich will mir ein E-Auto anschaffen, worauf soll ich achten, wie funktioniert das Ganze, dann klickt euch in den Shownotes nochmal rein. Wir haben mit Hajo nämlich auch eine ganze Folge gemacht zu einer E-Auto-Checkliste. Die könnt ihr euch da auch nochmal anhören und euch die Checkliste runterladen. Dann kommen wir mal vom Einsteigermodell zum High-End-Modell, auf der anderen Seite mit viel Zukunft, in unserer letzten Kategorie. Und zwar, das ist eigentlich kein Auto mehr Award. So haben wir es genannt. Das spannendste Zukunftskonzept, vielleicht schon das eigentlich Smartphone auf Rädern. Hast du da ein E-Auto auf dem Markt oder vielleicht auch einen Hersteller, wo die Zukunft schon auf vier Rädern unterwegs ist?
Es gibt natürlich sehr viele Konzeptfahrzeuge, die so mehr oder weniger schon angekündigt ist, in die Richtung könnte es gehen. Das macht eigentlich jeder Hersteller. Sehr weit ist schon Xiaomi. Xiaomi kennen wir alle oder viele von uns vielleicht vom Smartphone- oder Smart-Home-Markt. Die bauen ja auch Smartphones und verschiedene Smart-Home-Produkte. Und es wird nicht mehr lange dauern, dann werden auch E-Autos von Xiaomi nach Deutschland kommen. In China gibt es sie schon. Da sind sie auch schon ein echter Verkaufsschlager. Und das Schöne in diesen Autos ist, ich habe mal in einem drin gesessen, auf dem Mobile World Congress war das, glaube ich. Die sind halt von der Bedienung stark an das Smartphone-Konzept. Noch stärker als andere Autos, die es auch schon haben, aber die sind noch stärker auf dieses Smartphone-Konzept ausgerichtet. Das heißt, wenn du da drin sitzt, dann hast du wirklich das Gefühl, okay, ich bin hier in einer Verlängerung dessen, was ich von meinem Smartphone schon kenne. Das ist wirklich total beeindruckend und das Auto wird einfach immer mehr zu einem Gadget als zu einem eigentlichen Fahrzeug, wie man es so kennt, das von A nach B fährt. Es wird immer mehr zu multimedialer Unterhaltung und bald fährt es dann ja auch komplett alleine durch die Gegend, wenn die ganze Infrastruktur drumherum steht. Da kann man sich wirklich drauf freuen.
Ist das die Entwicklung, wo der E-Automarkt dann so in den nächsten 5 Jahren sich am stärksten hin verändern wird?
Einerseits das natürlich, was aber natürlich auch nicht vergessen werden darf, wir werden in Zukunft ganz viel über das Thema Reichweite noch sprechen. Also das, was heute, ich habe ja eingangs gesagt, so ein E-Auto kommt heutzutage irgendwo zwischen 350, 450 Kilometer weit mit einer halbwegs passablen Batteriegröße. Wir werden aber wahrscheinlich innerhalb der nächsten, ich weiß nicht, ob ich mich das so weit aus dem Fenster lehne, aber ich denke, so in den nächsten 5 Jahren werden wir auch über Feststoffbatterien reden in E-Autos. Und dann sind wir ganz, ganz schnell bei Reichweiten, die irgendwo im Bereich von 1000 Kilometern liegen. Und dann muss niemand mehr Angst haben, irgendwie, ich komme mit meinem Auto nicht weit genug. Die E-Mobilität hat gerade tatsächlich, finde ich, erst so richtig Fahrt aufgenommen. Das nimmt natürlich jetzt gerade auch durch die staatliche Förderung so ein bisschen, ne, dass da Schwung reinkommt. Aber die technischen Komponenten, die werden uns in den nächsten Monaten garantiert noch richtig zum Staunen bringen, was da in E-Autos verbaut sein wird.
Und dann werden wir auf jeden Fall die nächsten Oscars verteilen. Ich glaube, wir werden nicht so lange warten müssen, bis wir schon wieder irgendwie neue Innovationen haben, die wir hier auszeichnen können. Also das waren sie, unsere ersten Übermorgen E-Auto-Oscars. Eine Übersicht über alle Modelle, über jeden Preis, den wir gerade hatten, den findet ihr in den Shownotes. Klickt euch da mal rein. Hajo ist, wie gesagt, schon unglaublich viel gefahren und hat Testberichte geschrieben en masse. Die könnt ihr euch da durchlesen. Deswegen vielen, vielen Dank an dich, Hajo.
Ja, sehr gerne. Jederzeit wieder.
Und jetzt will ich von euch natürlich noch wissen, von dir, welche Kategorie fehlt vielleicht noch? Welches E-Auto hätte eurer Meinung nach definitiv einen Award verdient? Schreibt uns gerne bei Instagram oder direkt hier unter die Folge in die Kommentare. Und wenn sie euch gefallen hat, dann schickt sie gerne weiter. Bis nächsten Donnerstag und bis dahin, freu dich auf morgen.